Wow, das ist ja fies, ne? Jetzt haben wir gerade alle so schön angefangen mit Feiern halt und so. Und ihr freut euch, die meisten von euch, dass ihr schon wieder in Aidling seid. Oder die anderen freuen sich, dass sie zum ersten Mal hier sind, ne? Und jetzt kommt so ein Klopper. Du bist verlorener, als du denkst. Du bist verlorener, als dir lieb ist. Verloren? Was soll denn das bedeuten, du bist verloren? Soll das bedeuten, du bist der Loser, so wie der in der Pantomime, ne? Du verlierst dauernd. Vielleicht hast du das selber schon längst gewusst, hoffentlich nicht, aber kann das sein. Oder du bist verlorener, als du denkst, ne? Heißt das, du hängst irgendwie an der Klippe und weißt nicht, wie du da wegkommst? Zum Glück hatte ich gerade noch jemand eingehakt und jetzt hängst du da. Was soll denn das heißen, du bist verlorener, als du denkst? Verloren sein, das ist ja im christlichen Bereich ist das so eine Vokabel. Ne? Ich weiß ja nicht genau, wo du herkommst, ob du jetzt so christlich sozialisiert bist, ne? Ob du also in der Gemeinde aufgewachsen bist oder bei Christen, oder ob du jetzt mitgeschleppt worden bist von irgendwem zu 5000 Jesus-Spinnern, die sich hier treffen. Und jetzt wirst du mit sowas konfrontiert. Ne? Du bist verlorener, als du denkst. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, darüber mal mit euch zusammen nachzudenken. Und das würde ich gerne tun. Was heißt denn das? Du bist verlorener, als du denkst. Ich habe eine Frage. Wie sieht für dich ein richtig gutes Leben aus? Also wenn du mal so träumen könntest, ne? Wenn du mal so vor dich hin überlegst, was muss das Leben bieten, damit das richtig gut ist. Also so richtig gut. So erfüllt und so. Ganz kurze Aufgabe, ja? Jeder redet mit seinem linken Nachbarn und die Leute, die keinen linken Nachbarn haben, die reden mit ihrem rechten Nachbarn. Ihr schafft das schon, ne? Ja. Und ich möchte euch ganz kurz Zeit geben, mal ganz kurz dem anderen zu erzählen, was ihr glaubt, was ein richtig gutes Leben ist, ja? Auf die Plätze, fertig, los, ich komme gleich wieder und mach Schluss. Los geht's. Rhabarber. Wow, das geht ja ganz schön ab hier, Wahnsinn, ganz schön laut. Ich weiß nicht, ob du so schnell eine gute Antwort gefunden hast, ne? Vielleicht bist du noch gar nicht dran gekommen. Vielleicht hat dein rechter Nachbar dich so zugelabert mit allem, was er sich so vorstellt, ne? Wie so richtig gutes Leben aussieht. Ne? Wie machst du dein Leben komplett? Wie machst du dein Leben komplett? Was brauchst du, damit dein Leben endlich voll ist? Also komplett, ne? Was brauchst du? Brauchst du diese bestimmte Beziehung zu der einen Person, von der du schon 4 Jahre träumst? Ich habe das mal gehabt, ne? Ich habe wirklich mal so eine Beziehungsgeschichte gehabt. Da war ich fest davon überzeugt, wenn ich das habe, dann ist mein Leben komplett. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich komme aus gutem Hause, ich kann lesen, also ich meine, in der Hinsicht ist schon mal alles okay. Und was mir jetzt noch fehlt, ist die Beziehung zu diesem einen Mädchen. Ne? 4 Jahre, ein Horrortrip. Ne? Ich weiß nicht, steckst du da gerade drinne in der Phase? Was brauchst du, damit dein Leben komplett ist? Irgendein klares Berufsziel? Ich werde Regisseur oder so. Ne? Dann bin ich komplett, dann bin ich am Ziel angelangt. Was brauchst du? Was macht dein Leben richtig? Brauchst du die Traumreise? Brauchst du die richtige Ausbildung? Träumst du davon, Hausfrau und Mutter zu sein? Ja, wieso denn nicht? Was brauchst du? Weißt du, wir haben alle gewisse Erwartungen ans Leben, ne? Ist doch so. Wir wollen ja das Leben nicht vergeuden. Wir wollen ja Vollgas geben. Wir möchten ja gerne, dass das Leben wirklich so ist, dass es gut ist. Das wollen wir doch. Und wir haben ja nur eine Chance. Wir haben ja nur ein Leben. Und das muss doch klappen, mein Leben muss doch richtig gut sein. Das eine Leben, was ich habe, das soll erfüllt sein, das soll so sein, wie ich mir das erträume. Weißt du, in uns drin gibt es so ein Gefühl, das treibt uns immer weiter auf dieser Suche. Das ist ganz komisch. Und dieses Gefühl, das sagt dir, das, was ich jetzt habe, das ist noch nicht das Eigentliche. Das Eigentliche kommt noch. Das habe ich noch nicht. Aber da möchte ich gerne hin. Das ist so eine Sehnsucht. Weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe das, so ein Fernweh. Ne? So ähnlich ist das. Ich kann im schönsten Urlaub sein. Ich stehe am schönsten Strand. Es ist perfekt. Und dann stehe ich am Meer und ich gucke mir den Horizont an. Und dann denke ich, was ist, wenn es da hinten noch schöner ist? Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Das ist total verrückt. Dann sehe ich ein Schiff da langfahren und dann denke ich, oh, nimm mich mit. So, dann kommt so meine romantische Ader so, weißt du? Dann denke ich, oh, nimm mich mit. Das ist so, weißt du, dieses Problem, das ist ein Problem, was wir haben. Vielleicht hast du das nicht mit dem Fernweh, aber ich glaube, du hast es mit dem Leben an sich. Das ist ein Problem, was wir haben. Weil das Problem ist, egal welchen Traum du dir erfüllst, das Gefühl geht nicht weg. Die Sehnsucht bleibt. Dieses Etwas, das eine, das dich richtig glücklich macht, das erreichst du nicht. Weißt du, jedes Mal, wenn du glaubst, du hast es endlich, dann merkst du, das ist es nicht. Du träumst davon, endlich mal über den Wolken zu fliegen. Da sitzt du zum ersten Mal im Flugzeug, ne? Bist über den Wolken, alles ist tierisch eng, der neben dir schwitzt und du merkst, das ist es nicht. Ich habe ein ganz krasses Gespräch gehabt vor einigen Wochen mit einem Jungen, der ist blind. Und ist eine harte Geschichte, weil der ist eigentlich erst blind geworden, als der knapp 13 war. Durch einen Gehirntumor. Und weißt du, der konnte eigentlich sehen, sein ganzes Leben. Vielleicht sind hier Leute, die sind 13. Weißt du kannst dein ganzes Leben sehen bisher und auf einmal eine Operation und dann kannst du nicht mehr sehen. Und jetzt träumt er davon, ich habe mit ihm geredet, jetzt träumt er davon, endlich wieder sehen zu können. Und er hat gesagt, weißt du, vielleicht in 4 Jahren gibt es eine Möglichkeit, mich zu operieren. Und dann hoffe ich, dann kann ich wieder sehen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ey, was ist, wenn nicht? Was ist, wenn das nicht klappt? Und dann sagt er, dann habe ich keinen Sinn mehr im Leben. Dann will ich nicht mehr leben. Der ist jetzt 19. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, weißt du was, ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, dass du glücklich bist, obwohl du nicht sehen kannst. Dann hat er gesagt, was? Nee, gibt's nicht. Solange ich blind bin, ist mein Leben kaputt. Entweder ich sehe oder mein Leben ist vorbei. Weißt du, wir haben da länger geredet und ich kann ja nicht als Sehender dem Blinden da Vorträge halten, wie er das Leben anzupacken hat. Das kann ich einfach nicht. Aber meine Überzeugung ist, wenn der wieder sehen kann, dann geht es ihm vielleicht besser, aber ich glaube nicht, dass er glücklicher ist. Weil das Problem ist ein anderes. Wir haben ein Problem. Der Hunger bleibt. Die Suche nach dem, was mich satt macht, die bleibt. Das ist so wie die Suche nach der verlorenen Münze. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus Lukas 15. Ich lese euch die mal vor. Jesus hat die erzählt. Das ist so ein Gleichnis. Ne? Jesus hat erzählt, Wie ist das, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. So kommt mir das Leben vor. Dass wir nach der Münze suchen, wir krempeln das ganze Haus um, nur die Münze, die finden wir irgendwie nicht. Die Suche nach dem, was mich satt bleibt, das geht das ganze Leben anscheinend. Warum ist das so? Was ist das Problem? Irgendwas ist ja wohl nicht so, wie es sein sollte. Das kann ja nicht das Leben sein, das, worum es eigentlich geht. Weißt du? Dass du dein ganzes Leben suchst und das, was du suchst, findest du nicht. Das kann ja nicht das Leben sein. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir verloren sind. Ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, das ist ja klar, ich muss ja schließlich die Predigt halten hier und so. Und ich habe gedacht, eigentlich geht es im Leben um zwei Dinge. Wir suchen alle zwei Dinge, glaube ich. Die erste Sache, die ich suche, ist, was bin ich wert? Ich habe irgendwie die Ahnung, dass ich wertvoll bin. Aber was bin ich wert? Was macht den Wert meiner Person aus? Ich möchte gerne, dass jemand zu mir sagt, das ist sinnvoll, dass es dich gibt. Gut, dass du da bist. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich suche, ist Freiheit. Ich möchte gerne tun können, was ich will. Aber ich meine nicht so wochenendmäßig, weißt du? Nicht so jetzt, mal ein Wochenende weg oder so. Das ist Pipifax. Ich meine Freiheit. Ich meine, dass ich wirklich machen kann, was ich will. Das sind die beiden Dinge, die ich suche. Ich glaube, dir geht es auch so. Aber wie sieht denn das aus? Wie wertvoll sind wir denn? Wie wertvoll bist du denn? Woher weißt du denn, was du wert bist? Woran erkennt man das denn? Weißt du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du so viel wert bist. Ich weiß nicht, ob ich so viel wert bin. Guck dir mal die Abtreibungszahlen an. Zurzeit. Ich glaube, 30.000 Kinder im Jahr werden abgetrieben in Deutschland. Du, weißt du was? Man muss sich ja beglückwünschen, dass du es geschafft hast. Und ich auch. Ich beglückwünsche mich auch. Halleluja, wir haben unsere Geburt überlebt. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Wie viel ist denn ein Leben wert? Das ist ja schon mal was. Aber weißt du, die traurige Wahrheit ist, dein Leben überlebst du nicht. Du hast es zwar geschafft, die Geburt zu überleben, aber dein Leben schaffst du nicht. Das ist irgendwann vorbei. Es kann morgen soweit sein. Ich bin heute auf der A5 an den krassesten Unfällen vorbeigefahren. Vielleicht nicht morgen, vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht nicht in ein paar Jahren, vielleicht in ein paar Jahrzehnten, aber mal ganz ehrlich, was macht das denn? Du wirst irgendwann tot sein. Du wirst sterben. Wie wertvoll bist du? In nicht allzu langer Zeit gibt es dich nicht mehr, dann gibt es doch ein paar Leute, die kannten dich. Die sagen dann, ja, der Felix, ja, ja. Irgendwann sind die auch tot. Was ist dann? Wo warst du? Wo bist du? Wer bist du gewesen? Wen interessiert das? Wie viel wert bist du? Du bist wertvoll, wer sagt das? Außer dir. Weißt du, wenn du wirklich wertvoll bist, wieso musst du denn deinen Wert immer wieder beweisen? Dir selbst, anderen. Wieso fällt mir das eigentlich so schwer zu glauben, dass ich wertvoll bin? Wieso muss ich immer jede Gelegenheit ausnutzen, um das wirklich zu beweisen, dass es wahr ist? Wenn ich wertvoll bin, warum ist das nötig? Weißt du, dass du toll im Sport bist, dass du gut aussiehst, dass du ganz viel Kohle haben willst oder dass du anderen ständig unter die Nase reibst, dass du sie hast, die Kohle? Dass du unbedingt Einfluss haben willst, dass du unbedingt was bewegen willst, ne? Dass du ein ganz, ganz toller Christ bist. Das sind doch alles nur Versuche, dir selbst zu beweisen, dass du wertvoll bist. Wieso ist denn das so schwer, das zu glauben, wenn das wahr ist? Wieso glauben das irgendwie die anderen nicht so richtig, dass ich wertvoll bin? Und was ist mit deiner Freiheit? Wie frei bist du denn? Gut, vielleicht hast du es ja geschafft, dass dir kein Lehrer mehr ins Leben reinquatscht. Kann ja sein. Vielleicht hast du es ja geschafft, dass du endlich ausgezogen bist zu Hause und deine Eltern dir nicht dauernd vorschreiben, was du zu gucken hast und was nicht, welche Spiele du zu spielen hast und welche nicht. Ne? Kann ja sein, dass du vielleicht der Chef in deiner Firma bist. Ich weiß ja nicht, ich kenne dich ja nicht. Aber wie frei bist du wirklich? Du bist nicht frei. Du kannst nicht tun, was du willst. Das kannst du ganz leicht daran erkennen, dass du unfähig bist, das zu tun, was du weißt, das gut ist. Du weißt genau, was gut ist, was man tun sollte. Du solltest der und der Person helfen. Du solltest dieser und jenen Person das sagen. Du solltest dich einsetzen für dies und jenes. Keine Ahnung. Du tust es aber nicht. Warum nicht? Du solltest die Wahrheit sagen und nicht lügen. Du tust es nicht. Du weißt, dass es falsch ist zu lügen, du tust es aber. Das Böse, was du nicht tun willst, tust du. Wie frei bist du? Du bist nicht frei. Ich bin auch nicht frei. Wir wollen frei sein und wir wollen wertvoll sein. Aber zwei Dinge halten uns ganz fest im Griff. Das eine, was mich entwertet, das heißt Tod. Egal, was ich aufgebaut habe, egal, was ich gemacht habe, meine ganzen Heldentaten, mein bestandener Führerschein, dass ich vielleicht hoffentlich zwei Kinder habe bald, dass ich es geschafft habe, mich nicht scheiden zu lassen von meiner Frau. Was ist das wert? Und das, was dich sonst in der Gewalt hat, das, was dir diktiert, was du tun musst und was nicht, das Ding heißt Sünde. Das kommt in der Bibel vor, ne? Das heißt Sünde. Sünde diktiert dir, was du zu tun hast. Wir suchen Wert, wir suchen Bedeutung und wir suchen Freiheit. Und das, was es uns unmöglich macht, diese Dinge zu finden, das ist der Tod und das ist die Sünde. Das ist so verrückt werden. Wir suchen das Leben, wie diese Frau ihre Münze sucht, ne? Aber das Leben ist irgendwie verloren gegangen. Und egal, was wir anstellen, wir finden das irgendwie nicht wieder. Wie konnte das passieren? Wie kann das sein? Weißt du, du kennst doch die Geschichte aus 1. Mose, ne? Das erste Buch der Bibel, das allererste, 3. Kapitel. Da steht die Geschichte mit den Bäumen und der Schlange und dem Mann und der Frau. Adam und Eva, ne? Da ist es passiert. Da ging die Sache in die Hose. Also ganz knapp, Gott sagt, das ist euer Garten, da lebt ihr. Toll, dass ihr da seid. Wir gehören zusammen. Ihr dürft von allen Bäumen was nehmen. Das ist für euch da. Macht, was ihr wollt. Nur eins nicht. Die zwei Bäume in der Mitte des Gartens, die sind tabu. Nicht essen. Dann eines Tages kommt die Schlange, die Verführerin, und sagt, wieso nicht? Wieso nicht essen? Nee, Gott hat das gesagt. Dann müssen wir sterben. Quatsch, sagt die Schlange. Ihr müsst doch nicht sterben. Gott will euch nur einen Schreck einjagen. Weißt du warum? Weil ihr sein könntet wie Gott. Probier mal. Probier das mal aus. Du wirst Gut und Böse erkennen können. Und du wirst wie Gott sein. Und davor hat er Angst. Und dann gucken die Menschen sich so die Frucht an, ne, und denken, wow, warum eigentlich nicht? Und dann stehen sie vor einer ganz, ganz schweren Entscheidung. Und die Entscheidung heißt, wer ist Gott? Bin ich Gott oder ist der Gott? Und dann kommt so eine Frage, wieso sollte ich nicht Gott sein? Wieso sollte ich nicht selber entscheiden können, was gut ist und was nicht? Wieso nicht? Nur das eine Mal. Soll ich mich wirklich halten an das, was Gott gesagt hat? Ist Gott für mich wirklich Gott? Oder bin ich mein eigener Gott? Bestimme ich selber, was ich tue und lasse? Das ist die große Frage. Vor dieser Frage sehen sich die ersten Menschen gestellt. Und die fällen eine heftige Entscheidung. Sie sagen, für dieses eine kleine Mal bin ich mein eigener kleiner Gott. Und das ist der Cut. Das ist der Bruch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das ist schlimmer als Fremdgehen. Das zerstört die Beziehung. Wow. Weißt du, diese Idee, ne? Diese Idee, so mächtig sein zu wollen wie Gott, mit Gott auf einer Stufe stehen, sein eigener Gott sein wollen, seine eigenen Regeln machen, seinen eigenen Regeln folgen, das nennt die Bibel Sünde. Das ist Sünde. Sünde ist, wenn du sagst, wozu brauche ich Gott? Ich habe doch mich selber. Weißt du, der Punkt ist, du brauchst Gott, weil du sein Geschöpf bist. Du bist von Gott abhängig. Du bist gar nicht vorstellbar ohne Gott. Du wärst nicht da ohne Gott. Gott wollte, dass es dich gibt und deshalb bist du da. Und das ist überhaupt nicht wichtig, ob du daran glaubst oder nicht. Das ist trotzdem so. Weißt du, das ist so, als würde einer sagen, wozu brauche ich eine Mutter? Ich bringe mich selber auf die Welt. Das geht gar nicht, das ist doch Schwachsinn. Das ist totaler Quatsch. Ein Geschöpf, das seinen Schöpfer loswerden will, das ist nicht ganz dicht. Ohne seinen Schöpfer ist es verloren. Ein Mensch, der selber Gott sein will, ist verloren. Er ist seiner eigentlichen Bestimmung verloren gegangen. Ein Mensch, der selber Gott sein will, ist verloren. Satan hat das irgendwie geschafft, uns diesen Wunsch einzureden. Ich will sein wie Gott. Ich will mein Leben selbst in der Hand haben. Ich bin mein eigener kleiner Gott. Niemand hat mir was zu sagen. Ich mache, was ich will. Und seitdem er das geschafft hat, uns das einzureden, ist jeder Mensch Sünder, ohne Ausnahme. Das sagt die Bibel. Und jetzt sagst du, wieso? Was habe ich mit Adam und Eva zu tun? Das ist irgendwie 15.000 Jahre her. Was soll das? Aber du kannst es recht gut überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Du kannst es überprüfen, ob du Sünder bist oder nicht. Weißt du, wie unbequem ist dir der Gedanke, dass du nicht Gott bist? Jetzt mal ehrlich. Dass es jemanden anders gibt, der über dich bestimmen kann. Dass es jemanden gibt, dessen Wille eine höhere Priorität hat als deiner. Wie unangenehm ist dir das, dass es jemanden gibt, der eigentlich die Kontrolle hat. Dass du nicht die Kontrolle hast, sondern der. Wie bequem ist das? Ich glaube, das ist unbequem. Mir ist das unbequem. Ich gebe jede Wette, dass es fast den meisten von uns irgendwie nicht ganz recht ist. Warum ist das so? Weil wir Sünder sind. Weil wir damit ein Problem haben, dass wir nicht selber die Dinge im Griff haben. Wir spüren das irgendwie alle in uns, diesen Unwillen, dass hier... Da kommt einer und will mir vorschreiben, was richtig und was falsch ist. Ne? Moment mal. Aber weißt du, das ist ein Problem, weil wir sind geliefert, wenn wir unsere eigenen kleinen Götter sein wollen. Ich meine, guck dir mal die Welt an. Guck dir mal an, wie das aussieht. So sieht eine Welt aus, die zu Gott gesagt hat, ich brauche dich nicht, ich kann das alleine. Wir haben das Leben verloren. Das Leben hat uns verloren, weil wir gottlos sind. Weil wir versucht haben, ihn abzuschaffen. weil wir gedacht haben, wir können den Job selber machen. Weißt du, und das haben wir nicht irgendwann mal getan. Das haben nicht einfach nur irgendwie Adam und Eva für uns getan, sondern wir tun das jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich sage, danke lieber Gott, aber das kann ich alleine. Danke, aber ich weiß schon selber, was gut ist und was nicht. Jedes Mal versuche ich Gott abzuschaffen. Jedes Mal tue ich so, als wäre Gofi Müller der Mittelpunkt des Universums. Guck mal, ich habe Sehnsucht danach, dass ich Bedeutung habe, dass jemand mir sagt, was ich wert bin. Und ich habe Sehnsucht danach, dass ich frei bin. Wie kriege ich das hin? Ich brauche jemanden, der mir das gibt. Ich brauche jemanden, der mir das sagt, du bist wertvoll. Und ich brauche jemanden, der mir die Freiheit gibt, die ich brauche. Und wer kann das machen? Du kannst das nicht. Meine Frau kann das auch nicht. Noch nicht mal mein Papa. Obwohl der schon über 70 ist. Weißt du, ein Gott muss das machen. Jemand, der größer ist als ich, der muss das machen. Der misst mir meine Bedeutung zu. Der setzt mich frei. Aber ich habe ein Problem, wenn ich Gott abschaffe. Weil es gibt nur einen. Und wenn ich sage, danke Gott, ich brauche dich nicht, das mache ich alleine, wer gibt mir das dann? Das ist das Problem. Das bedeutet, verloren zu sein. Und jetzt sagst du, naja, das geht mich ja alles nichts an, weil ich bin ja Christ. Das ist gut, dass der Gofi das vielleicht mal sagt. Hoffentlich sind hier irgendwie nicht Christen unter uns. Ne? Die müssen mal das so richtig reinkriegen. Aber weißt du, du bist noch längst nicht aus dem Schneider. Nur weil du mal ein kleines Übergabegebet gesprochen hast. Du steckst noch mittendrin. Die Frage stellt sich dir jeden Tag neu. Wer ist in deinem Leben der Herr? Wessen Wille zählt? Wer trifft die Entscheidung? Wer sagt dir, was du wert bist? Jesus hat mal was gesagt, das steht in Johannes 15. Und zwar hat er das zu seinen Jüngern gesagt. Interessant. Also die Leute, die an ihn geglaubt haben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Jesus sagt, bleibt in mir, living in the sun. Bleibt in mir. Und ich bleibe bei euch und in euch. Und dann bringt ihr Frucht. Warum sagt Jesus das so ausdrücklich? Warum musste er uns das so nochmal aufs Boot schmieren? Warum musste er das so deutlich machen? Weil wir irgendwie immer die Tendenz haben, wir Reben am Weinstock Jesus, dass wir uns selbst für den Weinstock halten. Das ist total verrückt. Ich so als Ast vom Apfelbaum, ich sag, ne, guten Tag, ab jetzt bin ich der Apfelbaum. So ein Quatsch, ne? Ab jetzt produziere ich nicht mehr Äpfel für irgendwen, sondern nur noch für mich. Ich produziere selber und ich esse die auch alle selber auf. Das ist doch totaler Quatsch. Aber trotzdem ist es irgendwie in uns drinne. Schwachsinn. Jesus sagt, eine Rebe, die sich von mir trennt, vertrocknet. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Rebe, die vertrocknet, wird weggeworfen. Sie ist verloren. Wer sein eigener Gott sein will, geht dem Leben verloren. Wer das Leben finden will, der lässt Gott in seinem Leben Gott sein. Wenn du das Leben finden willst, dann lass Gott in deinem Leben Gott sein. Ich weiß nicht, bist du verlorener, als du denkst? Ich habe ja keine Ahnung, ich kenne dich ja gar nicht. Ich bin ja auch gar nicht hier, um dir Angst zu machen. Das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, dir eine Frage zu stellen. Wer ist in deinem Leben Gott? Wer ist in deinem Leben Gott? Als Jesus am Kreuz hing, da hat er seine Privilegien als Gott aufgegeben. Jesus kam ganz, ganz tief. Ganz, ganz tief. So tief, wie es nur irgendwie geht. Und warum hat er das getan? Um mit uns zusammen zu sein. Um dem Tod, dem großen Vernichter und Entwerter, ins Auge zu sehen und ihn zu besiegen. Um uns unsere Freiheit zu bringen. Deshalb hat Jesus das getan. Weißt du, was ist die beste Antwort darauf, die wir geben können? Ich finde, die beste Antwort, die wir geben können, ist, dass wir unsere Privilegien als kleine Götter ablegen. Dass wir runterkommen von unserem Thron. Und wir treffen uns mit Jesus da unten am Kreuz. Am Fuß des Kreuzes. Da, wo es runtergeht. Da ist Jesus. Du hast heute Abend die Gelegenheit, diese Frage, wer ist in deinem Leben Gott, endgültig ein für alle Mal zu klären. Das kannst du heute Jesus sagen. Du kannst ihm heute sagen, du bist Gott und ich nicht. Du kannst ihm sagen, Jesus, ich hänge mich an dich. Ich will ganz in dir aufgehen. Vergib mir, dass ich selber Gott sein wollte. Ich gebe meinen Herrschaftsanspruch auf. Sei du der Herr in meinem Leben. Und ich glaube und ich habe erfahren, dass du so das Leben findest. Ich glaube, so wird die Münze gefunden, weißt du? Ich glaube, mit diesem Schritt kommst du ans Ziel. Du findest das, was dich satt macht. Ich habe das selber erlebt und du hast es vielleicht auch erlebt. Aber wenn du es nicht erlebt hast oder wenn du immer noch suchst oder wenn du dich dabei ertappt hast, dass du immer noch versuchst, selber Gott zu spielen, dann geh doch diesen Weg. Ich würde dir gerne dieses kleine Gebet, was ich gerade vorgelesen habe, nochmal langsam vorlesen. Und du musst gar nichts machen. Du musst jetzt nicht aufstehen oder nach vorne kommen oder irgendwas. Aber du kannst es vielleicht mitbeten, in dir drin, in deinem Herzen. Du kannst es zu deinem Gebet machen und das zu Jesus sagen. Und diese Frage ein für alle Mal klären. Wer ist in deinem Leben Gott? Und wenn das hier vorbei ist, hier diese Veranstaltung, dann kannst du zum T-Punkt gehen, diesem Gesprächspunkt, zu Menschen, die mit dir reden wollen. Und du machst es mit denen nochmal klar. Und du sagst denen, ich habe das Gebet mitgesprochen aus dem und dem Grund und kannst du nochmal eben mit mir reden. Das ist meine Einladung an dich. Okay, das ist einfach für dich ein Angebot. Ich lese dir dieses Gebet nochmal vor, ganz langsam. Wenn du willst, bete für dich mit. Jesus, ich hänge mich an dich. Ich will ganz in dir aufgehen. Vergib mir, dass ich selber Gott sein wollte. Ich gebe meinen Herrschaftsanspruch auf. Sei du der Herr in meinem Leben. Amen. Wenn du das verlorene Leben wiederfindest, dann hast du Grund zu feiern. Wie die Frau mit der Münze. Und während du feierst, geht im Himmel auch die Party, weil nämlich nicht nur du das Leben gefunden hast, sondern weil das Leben dich auch wiedergefunden hat. Die Geschichte mit der Frau mit der Münze endet so. Ich sag euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt, wie die Frau, die die Münze gefunden hat. Amen. Danke fürs Zuhören.